Willkommen bei Radio Minghui, dem Podcast von Falun Gong Praktizierenden. Wir berichten aus erster Hand über die Verfolgung in China. Außerdem hören Sie bei uns persönliche Erfahrungsberichte aus aller Welt sowie Spezialbeiträge. In diesem Podcast hören Sie einen Erfahrungsbericht aus China mit dem Titel
Ich habe überlebt. 9 brutale Jahre im Gefängnis. Ich war 25 Jahre alt, als ich im März 2001 verhaftet wurde. Viele Praktizierende haben mich später gefragt, wie ich 9 Jahre im Gefängnis überleben konnte. Es war nicht leicht und ich hätte die Qualen nicht überwinden können, wenn ich nicht unter dem Schutz und der Führung des Meisters gestanden hätte. Alle Chinesen meines Alters sind durch die Kommunistische Partei Chinas einer gründlichen Gehirnwäsche unterzogen worden. Es beginnt schon im Kindergarten. Unsere gesamte Erziehung gründet sich auf Parteikultur und Atheismus. Wer eine Hochschule besuchen darf, ist am schlimmsten vergiftet, denn um Prüfungen zu bestehen, muss man alle Arten der Ideologie und Propaganda der Kommunistischen Partei auswendig lernen. Ich war einer dieser Studenten und ging an die Tsinghua-Universität, eine der besten Universitäten in China. Mein Kopf war so sehr mit der bösartigen Theorie der Partei angefüllt, dass ich spürte, wie mich eine dicke Mauer vom Pfad trennte. Dieses Gefühl dauerte nach meiner Verhaftung 2001 noch lange Zeit an. In der Haftanstalt hoffte ich, dass ich ein ausreichend tiefes Verständnis des Pfad hatte und fest glaubte. Aber oft erreichte ich das nicht, und das tat mir im Innersten wirklich weh. Wenn ich den Wärtern der Haftanstalt die wahren Umstände über die Verfolgung von Falun Dafa erklärte, fragte ich mich oft, was Kultivierung ist und warum ich an das Pfad glauben sollte. Jeweils etwa 3 Wochen lang konnte ich einen klaren Kopf behalten, aber danach war ich immer für etwa eine Woche verwirrt. Das wiederholte sich regelmäßig 4 Jahre lang. Der Prozess war wie das Abschälen einer Zwiebel. Die schlechten Gedanken wurden beseitigt, doch dann kam eine weitere Schicht zum Vorschein. Ich war der einzige Praktizierende in der Haftanstalt. Nach den ersten 20 Tagen Haft spürte ich, wie meine aufrichtigen Gedanken immer schwächer wurden und dachte, ich könnte nicht länger durchhalten. Doch dann erzählte ein anderer Häftling aus heiterem Himmel eine Geschichte über eine amerikanische Profischwimmerin, aus der er schlussfolgerte, wir müssen beharrlich sein, denn der Erfolg könnte nur einen Schritt entfernt sein. Mir kamen fast die Tränen. Aufrichtige Gedanken erfüllten mein erschöpftes Herz. Ich wusste, dass der Meister mir durch den Gefangenen einen Hinweis gegeben hatte. Ein paar Tage später wurde ich in die berüchtigte erste Haftanstalt von Peking verlegt, die für Schwerverbrecher bestimmt ist. Viele Mitpraktizierende aus der Tsinghua-Universität waren ebenfalls dort inhaftiert. Das Umfeld in dieser Haftanstalt war ein wenig besser als das vorherige, weil die inhaftierten Praktizierenden den Wärtern dort die wahren Umstände bereits erklärt hatten. Die anderen Praktizierenden und ich schrieben Gedichte und kurze Schriften des Meisters auf, die wir auswendig gelernt hatten. Wir gaben sie untereinander weiter und zeigten sie einigen Häftlingen. Die neu angekommenen Praktizierenden schrieben die Gedichte und Schriften auf, die erst nach unserer Festnahme veröffentlicht worden waren und die sie auswendig gelernt hatten. So hatten auch wir die Möglichkeit, sie zu lernen. Im Juni 2003 wurde ich in das Huazi-Gefängnis in Liaoyang in der Provinz Liaoning verlegt. Die Umgebung und das Essen dort waren schrecklich. Abgesehen von 2 richtigen Mahlzeiten pro Woche bekamen wir nur halb gegartes Maisbrot. Die Suppe bestand lediglich aus etwas Salzwasser mit ein paar Blattstückchen. Im Sommer gab es nur gekochte Zucchini. Jeder dort inhaftierte Praktizierende wurde von 2 Gefangenen beobachtet und durfte nicht mit anderen reden. Wir klärten die Häftlinge intensiv über die Verfolgung von Falun Dafa in China auf, und nach einer Weile waren sie nicht mehr so streng zu uns. Die Praktizierenden konnten sich gegenseitig das Fa vortragen oder darüber sprechen. Wenn wir neue Schriften des Meisters erhielten, trafen wir uns heimlich, um sie zu verteilen. Da das Licht in den Fluren nachts immer eingeschaltet war, lasen wir die Artikel heimlich unter der Bettdecke. Die Wärter der Nachtschicht durften nichts merken. Wenn ein Praktizierender eine der Schriften auswendig konnte, gab er sie an einen anderen weiter. Es dauerte lange, bis alle an der Reihe gewesen waren. Aber uns allen war bewusst, dass wir das Fa lernen mussten, um unsere aufrichtigen Gedanken in einer so bösartigen Umgebung zu stärken. Ich sagte mir, dass ich nach meiner Freilassung die Zeit schätzen und jeden Tag das Fa lernen würde, anstatt zu warten, bis es Schwierigkeiten gibt. Die im Huazi-Gefängnis inhaftierten Praktizierenden wurden gezwungen, Schwerstarbeit zu leisten, sich pornografische Videos und Dinge anderer Religionen anzusehen. Und sie wurden gefoltert. Anfang 2002 traten 7 Praktizierende aus Protest gegen die Verfolgung in den Hungerstreik, der 6 Monate andauerte. Die Praktizierenden wurden von einem Wärter zwangsernährt. Der Wärter spuckte in das Müsli und wusch die Müslischalen in schmutzigem Wasser ab. Ein anderer Wärter behauptete, er habe Urin und Kot unter das Müsli gemischt. Im Juni 2004 begann eine neue Verfolgungskampagne im Gefängnis. Man versuchte, alle Praktizierenden innerhalb von 100 Tagen umzuerziehen. Während dieser Zeit starben 2 Praktizierende an den Folgen der Folter. Nach 3 Monaten sperrten andere Häftlinge mich in einen kleinen Raum. Ein Wärter sagte zu mir, unterschreibe die Dokumente und verzichte auf Falun Dafa. Solltest du sie nicht unterschreiben, musst du Konsequenzen tragen, die deine Vorstellungskraft übersteigen. Ich blieb ruhig und sagte, ich habe keine Angst und werde meinen Glauben niemals aufgeben. Mir wird nichts geschehen. 1 Stunde später geschah ein Wunder. Ich kam wieder zurück in meine Zelle. Ein anderer Gefangener hatte sich für mich eingesetzt, weil auch ich ihm früher geholfen hatte, obwohl ich ihn nicht kannte. Später übte das Gefängnis auch Druck auf meine Familie aus. Meine Mutter bat mich in einem Video, meine Kultivierung so schnell wie möglich fallen zu lassen. Sie lag im Sterben und ich hätte sie vor ihrem Tod nur sehen dürfen, wenn ich auf Falun Dafa verzichtet hätte. In chinesischen Gefängnissen ist es den Kriminellen erlaubt, ihre sterbenden Eltern zu besuchen. Aber mir, einen Menschen, der nur versuchte, seinen Glauben und seine Würde zu bewahren, wurde das verwehrt. Von 2003 bis 2006 traten die Praktizierenden im Huazi-Gefängnis oft in den Hungerstreik und forderten, dass man sie bedingungslos freilassen und respektieren solle. In den Jahren 2005 und 2006 nahm auch ich an mehrmonatigen Hungerstreiks teil. Dann wurden wir zwangsernährt. Auf Befehl der Wärter taten uns die Gefangenen, die die Zwangsernährung durchführten, schmutzige Dinge in unser Müsli und stellten die Müslischalen neben die Urinale. Zu Beginn des Jahres 2007 änderten sich dann aber dank der Bemühungen aller Praktizierenden unser Kultivierungszustand und unsere Umgebung drastisch. Wir weigerten uns, mit den Wärtern zu kooperieren, Schwerstarbeit zu verrichten, auf einen kleinen Hocker zu sitzen oder eine Leibesvisitation durchführen zu lassen. Der Angehörige eines Praktizierenden brachte bei einem Besuch einige Informationsmaterialien mit, die wir an die anderen Gefangenen austeilten. Ein anderer Praktizierender brachte E-Books mit den Schriften des Meisters ins Gefängnis mit. Ein Praktizierender las uns aus dem Jingwin den letzten Eigensinn beseitigen vor. Ihr habt schon den Fahrgrundsatz der gegenseitigen Unterstützung und gegenseitigen Hemmung erkannt. Ohne Angst existiert auch der Faktor nicht mehr, der dich fürchten lässt. Das ist kein erzwungenes Tun, sondern wird durch das wirklich gelassene Loslassen erreicht. Zitat Ende. Danach begann dieser Praktizierende, die Schriften aus dem E-Book abzuschreiben und gab sie an andere Praktizierende weiter. Unser Herzenszustand verbesserte sich und jeder begann, das Pfarr abzuschreiben. Eines Tages fanden die Wärter die Zettel in unserer Zelle und nahmen sie mit. Aber bevor wir wieder in den Hungerstreik gehen konnten, gaben uns die Wärter alle Zettel zurück. Wir konnten spüren, dass das Böse in anderen Dimensionen rund um das Huarze Gefängnis aufgelöst worden war. Wenn wir die Handposition beim Aussenden aufrichtiger Gedanken ausführten, taten die Wärter so, als ob sie es nicht bemerkten. Außerdem bekamen wir die Gelegenheit, mit fast allen Insassen des Gefängnisses zu sprechen, weil uns nämlich alle 2 Wochen andere Häftlinge zugeteilt wurden. Sie alle erfuhren von Falun Dafa. Dann aber beschloss die Provinzregierung, uns im Huarze-Gefängnis Inhaftierte zu trennen und verteilte uns auf 3 Gefängnisse. 1 Dutzend von uns wurde ins Gefängnis Nanguangling in der Stadt Dalian gebracht. Dort setzte unsere frühere Behandlung wieder ein und so dachte ich traurig, wir haben gerade die Umgebung im Huarze-Gefängnis wieder in Ordnung gebracht, jetzt stehen wir vor einer weiteren rauen Umgebung. Ich dachte daran, Selbstmord zu begehen und fand in einem Riss in der Wand zufällig eine Klinge. Als ich beschloss, den Gedanken in die Tat umzusetzen, tauchte ein Mann in einem gelben buddhistischen Gewand vor meinen Augen auf und sagte, »Habe ich dir das beigebracht? Wie kannst du diesen Gedanken zulassen? Wie kannst du diesen Gedanken zulassen?« Er wiederholte das einige Male. Dann erkannte ich, dass es eine Warnung des Meisters war, und gab diesen falschen Gedanken auf. Da 2 Praktizierende und ich uns weigerten, Zwangsarbeit zu verrichten, wurden wir einige Monate später in eine kleine, streng überwachte Zelle gebracht. Sie war nur etwa 2x2 Meter groß und wir mussten mit dem Kopf neben der Toilette schlafen. Die Wand war mit einer Plastikplane verhängt, die verhindern sollte, dass Häftlinge sich umbrachten, indem sie mit dem Kopf gegen die Wand schlugen. An der Wand waren außerdem einige Stahlringe angebracht. Die Wärter legten mir nun Hand- und Fußfesseln an. Ein Ende der Handschellen ging durch die Fußfessel und wurde an dem Wandring befestigt, sodass ich mich nach vorn beugen musste. 3 Tage lang war ich in dieser schmerzhaften Position gefesselt und wurde nur zum Essen oder für Toilettengänge befreit. Dann wurde ich nur noch mit der linken Hand angekettet, ohne dass ich meinen Körper beugen musste. Rund um die Uhr für die nächsten 4 Monate. Im März 2008 wurde ich in eine andere Zelle verlegt. Auch hier waren mir die ganze Zeit Hände und Füße gefesselt und ich musste Tag ein, Tag aus auf dem Boden sitzen. Nach 1 Monat trat ich 4 Tage lang in den Hungerstreik und forderte das Recht, die Falun Dafa-Übungen zu machen. Schließlich gaben sie nach und ich durfte jeden Morgen und Nachmittag die Übungen praktizieren. In der Zelle lernte ich üblicherweise das Pfarr oder sandte aufrichtige Gedanken aus. Aber sobald ich an andere Dinge dachte und meine Gedanken abschweiften, tropfte der Wasserhahn hörbar. Wenn meine Gedanken noch weiter abschweiften, wurde das Tropfen wirklich laut. Trotzdem sammelte sich kein Wasser unter dem Wasserhahn und mir wurde klar, das war eine Warnung des Meisters, keinen falschen Gedanken zu folgen. Im Jahr 2009 brachte man mich wieder in eine normale Zelle. Wenn ich falsche Gedanken hatte, hörte ich nun die Stahlgitter am Fenster klingeln, obwohl niemand sie berührte. Das Geräusch erinnerte mich wieder daran, mich zu korrigieren. Ab August wurde dann ein inhaftierter Mörder beauftragt, mich zu observieren. Er war ein bösartiger Mensch und machte den Wärtern Vorschläge, wie sie mich foltern sollten. Er verweigerte mir die Übungen, nahm mir das Essen weg und beschimpfte und beleidigte mich fortwährend. Wieder folgten Hungerstreik und Zwangsernährung. Als ich Ende des Jahres das Recht forderte, die Übungen zu praktizieren, war die Folter massiv. Sie ketteten meine Hand bei gebeugtem Körper an die Wand und nur zum Schlafen befreiten sie eine Hand und einen Fuß, damit ich mich strecken konnte. Während der Zwangsernährung schockten mich zwei Wärter mit elektrischen Schlagstöcken. Ich versuchte mein Bestes, keinen Laut von mir zu geben, und so dachten die Wärter sogar, die Schlagstöcke würden nicht funktionieren. Aber man hörte, wie der Schlagstock meinen Körper schockte. Sogar die anderen Häftlinge waren erschrocken. Die Wärter flößten mir hochkonzentriertes Salzwasser ein und verboten mir, mich zu übergeben. Tat ich es doch, verabreichten sie mir noch mehr Salzwasser. Aufgrund meines starken Protests hörten sie nach 7 Tagen endlich auf. Zu diesem Zeitpunkt war ich aufgrund der Folter schon sehr krank, hatte hohes Fieber und stark angegriffene Lungen. Ich erbrach alles, was ich aß oder trank. Am 4. Tag riefen sie meinen Vater an, der mir einen halben Apfel zu essen gab. Das war das Einzige, was ich in dieser Zeit zu mir nahm. Die Wärter brachten mich ins Gefängniskrankenhaus, wo ich ins Koma fiel. Dann verlegten sie mich in die Notaufnahme des städtischen Krankenhauses. Obwohl ich bewusstlos war und nicht einmal meinen Darm kontrollieren konnte, fesselten die Wärter immer noch meine Hände ans Bett, bis die Ärzte und Schwestern einschritten. Die Wärter glaubten, dass ich bald sterben würde. Da sie dafür keine Verantwortung übernehmen wollten, riefen sie wieder meinen Vater an, damit er sich um mich kümmerte. Später erzählte er mir, dass ich damals sehr schwach und dem Tod nahe gewesen sei. Nach 2 Notfallbehandlungen kam ich zwar wieder zu Bewusstsein, war aber in den folgenden 7 Tagen nicht mehr bei klarem Verstand. Ich dachte, dass ich noch immer an der Tsinghua-Universität studieren würde und dass meine Mutter mich in die Uniklinik gebracht hätte. Erst nach meiner Entlassung aus dem Krankenhaus wurde ich wieder klar. Die Praktizierenden, denen ich hinter Gittern und Gefängnismauern begegnet war, waren unglaublich. Nachdem ich ins Krankenhaus eingeliefert worden war, veröffentlichten sie sofort die Einzelheiten meiner Verfolgung im Internet. Da niemand wusste, was vor sich ging, dachten die Praktizierenden, dass ich ins Krankenhaus gebracht worden sei, weil mein Kehlkopf durch die Zwangsernährung verletzt worden war. Zurück im Gefängnis willigten die Wärter ein, dass ich keine Zwangsarbeit mehr leisten musste. Ich bekam auch die Möglichkeit, jeden Tag die Übungen zu machen. Ich nutzte jede Chance und erklärte den anderen Gefangenen die wahren Umstände. Einige Leute konnten meine Worte leicht akzeptieren, also erzählte ich ihnen mehr von den Fahrprinzipien. Während des letzten Jahres im Gefängnis Nanguangling wurde ich nicht mehr so stark gefoltert, obwohl der Gefängnisleiter mich oft schikanierte und nach Gründen suchte, mich in die am stärksten bewachte Zelle zu stecken. Als ich schließlich dorthin verlegt wurde, trat ich prompt wieder in den Hungerstreik. 2 Tage später ließen sie mich zurück in meine normale Zelle, weil sie es nicht wagten, mich erneut zwangsernähren zu lassen. Während der ganzen Zeit im Gefängnis versuchte ich mein Bestes, um meine Würde als DAFA-Kultivierender zu bewahren. Am Tag meiner Freilassung sollte ich am Gefängnistor ein Schriftstück unterschreiben, doch ich weigerte mich, weil ich unschuldig war. Der Wärter am Tor sagte, es zu unterschreiben bedeutet nicht, dass du schuldig bist. Du darfst nicht gehen, ohne es zu unterschreiben. Das ist die Regel. Ich antwortete, gut, dann gehe ich eben zurück in die Zelle. Der Wärter lachte nur und ließ mich gehen. Ich bin 55 Praktizierenden begegnet, die in den Gefängnissen Huazi und Nanguangling inhaftiert waren. 7 starben aufgrund der Folter oder unmittelbar nach ihrer Freilassung. Im vergangenen Jahr, also 2019, gelang es mir endlich, aus China zu fliehen. Dank des Schutzes und der Führung des Meisters konnte ich das Gefängnis überleben. Ohne den Meister wäre ich schon im 1. Monat im Gefängnis zusammengebrochen. Ich danke dem Meister vom ganzen Herzen für meine Errettung. Thank you.
Sie hören Radio Minghui, den Podcast von Falun Gong Praktizierenden. Das war ein persönlicher Erfahrungsbericht aus China. Wir sagen vielen Dank fürs Zuhören. Weitere Beiträge aus China und aller Welt finden Sie auf unserer Website de.minghui.org.